Viele von uns haben Kinder, haben auch eine Tochter. Und ich möchte einsteigen mit einem kurzen Beschreiben, so wie der Amos da im 5. Kapitel ein bisschen anfängt. Eine hübsche, junge Tochter, begabt. Und mit 13 tut sie das erste Mal rauchen. Sie rutscht so ein bisschen ins Rauchen rein. Daheim gibt es gewisse Spannungen, gewisse Probleme. Mit 14 fängt sie an zu kiffen. Das Problem wird grösser. Die Eltern sind irgendwo also mit dem Rücken an der Wand, am Anschlag. Mit 15 fängt sie eine Lehre an und parallel dazu fängt sie an, an Partys teilzunehmen, rutscht dort in Alkohol rein. Und mit 17 wird sie an einer Party-Party oder an einer Techno-Party in Zürich zusammengelesen und ins Spital eingeliefert mit einer Überdosis von Alkohol und Drogen. Ganz einen kurzen Abschnitt. Und jetzt, was mich ich als Vater in so einer Situation, wie würde ich mich verhalten? Der Gedanke kann sich bei euch jeder selber machen. Ich habe das Gefühl, ich hätte einfach zwei Schienen. Die eine würde ihr sagen, du bist begabt, du bist bildhübsch und so weiter. Du hast doch das nicht nötig. Warum willst du dich einfach so wegwerfen? Warum willst du dich so hingeben? Willst du nicht aus deinem Leben etwas Sinnvolles machen? Etwas, wozu dich Gott eigentlich gedacht hat? Und auf der anderen Seite würde ihr versuchen, die Hölle heiss zu machen. Sagen, das ist eine Katastrophe. Das kann sie jetzt echt nicht sein. Ich will mit dem einfach die Situation ein bisschen schildern, wo da Gott mit seinem Volk drin ist. Und heute vielleicht auch wieder mit der Kirche, oder nicht nur vielleicht, ist mit der Kirche wieder genau gleich drin. Wir lesen miteinander vom Amos 5 die ersten 17 Verse von. Höret ihr vom Haus Israel dies Wort, denn ich muss dies Klagelied über euch anstimmen. Die Jungfrau Israel ist gefallen. Sie ist nicht wieder, wird nicht wieder aufstehen. Sie ist am Boden gestoßen und niemand ist da, der ihr aufhelfe. Denn so spricht Gott der Herr. Die Stadt, aus der 1000 zum Kampf ausziehen, soll nur 100 übrig behalten. Und aus der 100 ausziehen, die sollen nur 10 übrig behalten im Hause Israel. Denn so spricht der Herr zum Hause Israel. Suchet mich, so werdet ihr leben. Suchet nicht Bethel, kommt nicht nach Gilgal, geht nicht nach Beersheba, denn Gilgal wird gefangen weggeführt werden und Bethel wird zunichte werden. Suchet den Herrn, so werdet ihr leben, dass er nicht daherfahre über das Haus Josef wie ein verzehrendes Feuer, das niemand löschen kann zu Bethel. Die ihr das Recht in Wermut verkehrt und die Gerechtigkeit zu Boden stoßt. Der das Siebengestirn und den Orion macht, der aus der Finsternis den Morgen macht und aus dem Tag die finstere Nacht, der das Wasser im Meer herbeiruft und schüttet es auf den Erdboden, der heißt Herr. Der über den Starken Verderben kommen lässt und bringt Verderben über die feste Stadt. Sie sind dem Gram, der sie im Tor zurechtweist und verabscheuen den, der ihnen die Wahrheit sagt. Darum, weil ihr die Armen unterdrückt und nehmt von ihnen hohe Abgaben an Korn, so sollt ihr in den Häusern nicht wohnen, die ihr von Quadersteinen gebaut habt, und den Wein nicht trinken, den ihr mit den feinen Weinbergen gepflanzt habt. Denn ich kenne eure Freveltaten, die ihr so viele sind, und eure Sünden, die so groß sind, wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt und die Armen im Tor unterdrückt. Darum muss der Kluge zu dieser Zeit schweigen, denn es ist böse Zeit. Suchet das Gute und nicht das Böse, auf das ihr leben könnt, so wird der Herr, der Gott Zebaoth, bei euch sein, wie ihr rühmt. Hasset das Böse und liebet das Gute, richtet das Recht auf im Tor. Vielleicht wird der Herr, der Gott Zebaoth, euch gnädig sein, denen, die von Josef übrig blieben. Darum spricht der Herr, der Gott Zebaoth, der Herr, er wird allen Gassen wehklagen sein und auf allen Straßen wird man sagen, weh, weh. Und wird den Ackermann zum Trauern rufen und zum Wehklagen, wer die Totenklage erheben kann. In allen Weinbergen wird Wehklagen sein, denn ich will unter euch fahren, spricht der Herr. Bis so weit der Fang. Ich habe noch eine Folie zum Einblenden. Kannst du die nächste gerade geben? Der erste Teil, den wir jetzt gelesen haben miteinander, die ersten 17 Vers, ist eine chiastische Struktur drin. Und wir haben das viel in der Bibel, am Anfang in der Bibel, auch in den verschiedenen Jesaja-Buch und am engen Ort, ist immer wieder diese Struktur. Jetzt, ich habe das Problem nicht, dass ich in dieser halben Stunde, als ich da vorne stehe, gerade schlafende Leute sehe. Aber wenn man stundenlang predigt, ist diese Struktur besser. Weil wenn ich schon anfange und sage, ich habe drei Punkte, und dann erwähne ich kurz, welche drei Punkte, und jeder hier weiss, ich werde am Schluss die drei Punkte nochmal kurz erwähnen, dann könnt ihr in der Mitte durch einen abschalten. Und wissen, der wird in den letzten 5 Minuten kommt dann nochmal und fasst zusammen, was er gesagt hat. Und bei dieser Struktur hier ist das Zentrum in der Mitte. Und von der Mitte aus spiegelt es nach oben oder nach unten. Es ist wie eine Kreuzverbindung immer wieder. Und es ist interessant, wie von dieser Poesie oder einfach vom Dichterischen, wo oft der Urtext geschrieben ist, wie die Männer das durch den Geist Gottes inspiriert, so können drin einbringen. Jetzt einfach, das könnt ihr privat mal ein bisschen so anschauen. Es fängt mit einem Leichenlied an, habe ich geschrieben, und es hört mit einem Leichenklang auf. Und dann die zweite Schiene ist B und B1, Mahnwort. Und Mahnwort nachher der Aufruf zur Umkehr vom Einzelnen. C und C1 ist Schuldzuweisung. Und D in der Mitte ist Gott, der sich darstellt als der Schöpfer vom Universum, als der Allmächtige und so weiter. Und um ihn dreht es. Jetzt wollen wir aber hier mit dem Text anfangen. Und da ist wieder der Aufruf, wie wir ihn in den Propheten öppe sehen, hört oder seht. Und der Amos ruft auch wieder sein Volk auf, das Nordreich vom Hause Israel hört. Er ist der Prophet vom Südreich und hat den Auftrag im Nordreich, die Mahnworte weitergeben, auch Aufruf. Und darum tut er zwischendurch auch immer wieder das Südreich noch ganz kurz drin erwähnen. Sonst passiert dann nämlich das, was wir wahrscheinlich auch kennen. Dass uns sagen, wenn du dann noch etwas sagst, gang du zuerst heim und gang die heim aufräumen und dann kannst du mir wieder kommen, was du sagen willst. Und der Amos hat das Dilemma auch gehabt, dass er in das Reich muss eine Botschaft verkündigen, wo er nicht daherkommt. Er war im Südreich daheim und muss ins Nordreich gehen. Aber Gott ist da bei solchen Sachen nicht stillgestanden. Er hat Aufträge gegeben, wie und wo er wollte. Und jetzt nimmt man an, dass er da einer von diesen grossen Herbstfeiern ist, wo Israel gefeiert hat, wo alle zusammengekommen sind. Und jetzt muss er dort das Klagelied anstimmen. Schon das allein oder das Trauerlied, das hat Aufsehen gegeben. Weil wenn in einem Haus ein Toten war, war der nicht zugelassen an die jüdischen Feste. Weil er war durch den Toten verunreinigt und hat dann an diesen Fest nicht teilnehmen. Und jetzt kommt der Amos, ist an diesem Fest vielleicht mit drin dort und stimmt das Leidlied an oder das Trauerlied, das Totenlied. Das war ein Aufmerken, ein Aufrütteln. Was soll das? Hat er einen Toten daheim oder was ist sein Ziel? Auch damit hat Gott ihn beauftragt, einfach das Volk versuchen, wach zu rütteln. Wo steht ihr? Wo sind ihr unterwegs? Mit wem sind ihr unterwegs? Und dann muss er sagen, die Jungfrau Israel. Und da tut er im Grunde genommen ein unberührt junges Mädchen ansprechen. Die ist gefallen und andere Übersetzungen sagen, die ist hingeworfen. Also wie Abschaum, einfach auf die Seite geworfen. Ganz ein trauriger Beschrieb und darum bin ich so eingestiegen mit diesen Drogen, die bei uns ja nicht so selten ist, die wir immer wieder sehen. Ich habe eine Weile noch mit so gewissen Leuten zusammengearbeitet, wo wir die Tragik, die Familiennöte nachher dort auch ein bisschen vor Augen geführt bekommen, weil wir einfach dort machtlos sind, hoffnungslos. In vielen Fällen können wir nur beten und Gott bitten zum Eingreifen. Und da ist es aber Gott, der über sein Volk so muss klagen. Dann sagt er im Vers 3, denn so spricht Gott, der Herr, die Stadt, aus der 1000 ziehen, werden nur 100 zurückkehren und dort, wo 100 ausziehen, nur 10 zurückkehren. Also er prophezeit ihnen einen Verlust von 90% von der Armee, vom Volk, wird irgendwo auf der Strecke bleiben. Israel ist da in der Zeit, wo der Amos kommt, das war gerade nach dem Jerobeam II. Auf der Blüte gewesen. Also dann ist politisch, wirtschaftlich absolut auf dem Höhepunkt. Sie haben das meiste Land gehabt dann und sind in einem Wohlstand gelebt, in Saus und Braus. Ähnlich der Situation, in der wir heute ein drin sind. Wo einfach das Geld nicht so eine Rolle gespielt hat. Man hat sich können leisten, man hat sich können kaufen, was man hat wollen. Es war da gewesen. Und darum hat es die Zweiklassengesellschaft gegeben. Die eine, die sich alles geleistet hat, und dann die anderen, die abgerutscht sind, die noch von denen unterdrückt worden sind. Und jetzt kommen da aber auch vor allem die Führungsgeschichte bei der ganzen ernsten Botschaft zu hören, über, dass ihre ganze Kraft, die sie sich jetzt darauf abstellen, dass die im Nu wird aufgelöst sein. Wenn noch 10% übrig bleibt, und dann gehen wir nachher ins nächste Kapitel und dann sehen wir, dass die 10% auch noch umgebracht werden. Eine tiefe Tragik, eine tiefe Not, die Gott da vor Augen hat und er ihnen das muss sagen. Er ihnen das so vor Augen muss malen. Ab dem Vers 4 ist die Einladung nachher wie ein Einschub, wo Gott durch den Amos aufruft und sagt, da kommt dreimal ein Suchen, suchet mich, und dann ein Negativ, suchet nicht Bethel, und dann wieder suchet den Herrn. In Vers 4, 5 und 6. Und ich habe mich gefragt, wenn er da sagt, sucht mich, so werdet ihr leben. Ja, der Schlüsselbund jetzt gleich in der Mappe gelassen. Ich habe gesagt, der Frau, sie soll mir den Schlüsselbund geben, ich nehme den mit. Ja, dem Schlüsselbund 5 Hausschlüssel. Und der Autoschlüssel und schon noch etwas. Das heisst, wenn ich den verliere, käme ich in echt grosse Probleme. Das gäbe vermutlich einen Versicherungsfall, den ich nicht finde. Also ich kann euch sagen, wenn ich den verliere, den Schlüssel würde ich suchen. Und zwar nicht nur 5 Minuten oder 10 Minuten. Den würde ich suchen. Warum? Da hängt so viel dran. Und jetzt sagt Gott, sucht mich, so werdet ihr leben. Und wie locker machen wir manchmal das. Dann tun wir das Abend im Bett, in den Tod, müde, nach einem langen Tag liegen wir auf dem Rücken und sagen, Herr Jesus, du siehst meinen Tag, du kannst mir jetzt helfen und noch eine gute Nacht geben und einen guten Schlaf, damit ich morgen gesund aufstehen kann. Die durchschnittsstille Zeit war vor Jahren bei den Deutschen, bei einer Umfrage, 3 Minuten pro Tag von Christen wohlverstanden. Ich weiss nicht, wie hoch oder wie lange das sie bei uns ist, da kann sich jeder selber prüfen, wie viel Zeit nehme ich mir zum Bibellesen schon morgen, zum Gebet, zum Gegenwart Gottes suchen. Suchet mich. Der Satz kommt in der Bibel immer wieder vor. Und der Jesaja sagt das im 55. Kapitel sehr eindrücklich, wo er zeigt, was das bedeutet. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und uns, unseren Gott, bei dem viel Vergebung ist. Das heisst, ihn suchen, wenn ich es jetzt mit meinen Worten sage, ist meine Denkweise ändern. Es geht nicht mehr primär um mich, ich bin auf der Seite, es geht immer wieder um ihn. Und meine Frage soll sein, Herr, was willst du, dass ich heute mache? Was ist dein Wille über mein Leben? Wie soll meine Zukunft aussehen mit dir? Und dann hat er eine dreifache Begründung, warum wir ihn suchen sollen. Er lässt auch das Volk nicht im Ungewissen. Zuerst sagt er im Vers 4, damit ihr lebt. Ist das nicht genug? Dass wir unseren Kind oder den Enkelkind das auch immer wieder sagen. Komm zu Jesus und dann hast du das Leben. Ich habe nichts gegen gute Ausbildung. Aber wenn das Oberste ist, was wir als Eltern in der Prioritätenliste haben, dass sie es besser haben als wir und einen guten Abschluss haben, dann sind wir auf dem Holzweg. Da haben wir etwas verpasst. Das andere ist mir wichtiger, dass sie Jesus ihr Leben mit ihnen und mit ihm unterwegs sind. Auch da könnt ihr wieder Bibelstellen anfügen, die das unterstreichen, aber ich werde das euch selber überlassen. Das zweite Suchen ist ihn suchen und mit dem unterwegs sein, dass dies und mein Leben Segensspuren hinterlässt. Wir sind entweder zu einem Fluch oder zu einem Segen da. Neutral sind wir nicht auf dieser Erde. Entweder hinterlassen wir eine Segensspur oder wir ziehen andere mit ins Verderben. Und da ist das Ziel Gottes ganz klar, dass wir eine Segensspur hinterlassen. Wenn ich den verlorenen Sohn anschaue, was war das Problem, als er mit dem Vermögen vom Vater mit seinem Erbe ausgezogen ist und in die Fremde gegangen ist? Er hat eine Trugüberlegung gemacht, ganz eine tiefe. Er hat das Gefühl gehabt, er könne das Vermögen vom Vater von den Quellen trennen und mit dem nachher gleich weiterleben. Und wenn wir etwas von den Quellen trennen und nicht mehr an den Quellen angeschlossen ist, sehen wir, geht relativ schnell und kurz. Und dann ist das, was wir haben, sei das Wasser oder Geld, dann ist das gebraucht. Und dort, was aber an den Quellen angeschlossen ist, an den himmlischen, an den göttlichen Reichtümer, dort ist es unerforschlich und unendlich. Wir können immer wieder beziehen. Und darum wollte ich auch hier Geschichte zeigen, wenn wir ihn suchen und bei ihm bleiben an den Quellen, werden wir immer aus dem Vollen können schöpfen und den anderen haben zum Weitergehen. Und das ist der Auftrag auch, den wir haben in dieser Zeit, in dem Leben, wo wir da sind. Und das dritte Argument noch, das ich in den Raum stellen möchte, das ist für mich nicht so zentral und gleich ist es zentral, aber ich will es nicht als Hauptargument. Ihn suchen, dass ich nicht ins Gericht komme. Auch das ist ein Motiv und ich will jetzt bei einer Bekehrung will ich nicht die Hand drehen, wenn sich einer bekehrt. Ich habe so früher viel gefragt, die Jungen, warum willst du dich bekehren? Und dann hat jemand einmal einer gesagt, dass ich nicht in die Verdammnis komme. Dann müsste ich sagen, das ist ein Argument. Ich will auch nicht in die Verdammnis. Aber wenn wir etwas sehen wollen, zu seiner Ehre auf dieser Erde schon, ist das Motiv schon noch schöner. Und dann ist nämlich das andere auch gegeben. Und da möge es Gott auch immer wieder Weisheit geben und Licht und Freudigkeit, um bei ihm in der Nachfolge zu sein. Suchet den Herrn, so werdet ihr leben, dass er nicht daherfahre über das Haus Josef, wie das Nordreich, wie ein verzerrendes Feuer. Da haben wir das Bild, das wir im Amos 1 und 2 hatten, wo siebenmal das verzerrende Feuer erwähnt worden ist. Und jetzt tut es hier auf Israel wieder anwenden. Der Amos braucht immer wieder die gleichen Bilder, die er wieder vorholt und nochmal etwas Neues wieder unterstreichen, wo man einfach seinen Ernst, seine Heiligkeit sehen. Dann im Vers 7 sagt er, die ihr das Recht in Wermut verkehrt und die Gerechtigkeit zu Boden stoßt. Jetzt tut er ihnen ihr Verhalten vor Augen malen. Das Recht in Wermut verkehren, wenn das Recht bitter wird. Wenn man muss sagen, es ist nicht mehr recht, was recht gesprochen wird. Es ist irgendwo verdreht, es ist verlogen, es geht einfach ums Geld im Hintergrund und dann wird alles zweckgebogen, dass es so stimmt. Sind wir heute nicht voll auf dieser Schiene, wo das Recht nicht mehr recht gesprochen ist. Vor Jahren, wo mein Bruder die Polierschule gemacht hat, ist er einmal heimgekommen und hat gesagt, jetzt hat uns der Lehrer, irgendein Dozent, hat er uns ein interessantes Sätzchen gesagt. Er hat ihnen gesagt, ihr jungen Männer, ihr müsst nicht meinen, dass das Recht Recht ist, wo Recht gesprochen wird. Also das Recht ist dort, wo das grössere Portemonnaie ist. Einfach, dass ihr das wisst. Und er hat das im Bau jetzt x-mal erlebt. X-mal. Immer wieder, dass das Recht nicht mehr so Recht ist, wo es eben Recht wäre. Und Gott tut das bei seinem Volk schon vor 2700 Jahren anschneiden. Müssen wir sagen, der Mensch hat sich nicht geändert. Nichts Neues unter der Sonne. Aber wir wollen es nicht gleich machen. Wir wollen wirklich immer wieder aufs Recht schauen und auch auf Gerechtigkeit und einfach so als Wegweiser sein, auch in der heutigen Zeit. Und jetzt kommt das Zentrum von dem ganzen Text, wo er mit dem Vers 8 und dann mit dem Vers 9 anfängt, wo er sagt, der das Siebengestirn und den Orion macht, der das Finstere, Finsternis den Morgen macht und aus dem Tag die finstere Nacht, der das Wasser im Meer herbeiruft und schüttet es auf die Erde. Also der ganze Kreislauf mit dem Bewässern, mit dem Regen, mit allem, das Universum hat er angesprochen. Er zeigt uns einfach den Schöpfer und dann sagt er heisst Herr oder Herzebot oder Jahwe, wie es erwähnt ist. Einfach der allmächtige Gott ist da beschrieben. Und er ist das Zentrum. Und er soll in unserem Leben und mit dem Weg, wo wir drauf sind, auch unterwegs mit dem Herrn Jesus, er soll immer wieder das Zentrum sein. Der über den Starken Verderben kommen lässt und bringt Verderben über die feste Stadt. Aber vor ihm sieht einfach alles anders aus. Sachen, die gut sind, die stark sind, wenn er drüber kommt, ist das wie nichts. Und dann ab dem Vers 10 sagt er, Und jetzt geht es wieder, und jetzt gingen wir wieder vom Spiegel her gegen den Anfang zu, wenn er sagt, sie sind dem Gram, der sie im Tor zurechtweist. Im Tor Jerusalem oder überhaupt in diesem Stadttor ist Rechtsprechung dort stattgefunden. Und da lesen wir immer wieder von Männern, die im Tor gesessen sind. Der Lot, genau, danke. Der Lot ist auch im Tor gesessen bei Sodom. Nachdem ihn Abraham freigehauen hat, ist er wieder zurückgegangen nach Sodom und ist nachher dort in die Regierung gesessen. Bei so einer gottlosen Stadt. Und darum hat er dort viel Herzeleid und Not gehabt. Und jetzt muss da aber Gott sagen, dass er denen Gram, oder das Volk denen Gram ist, wo das Rechte recht sprechen will. Wenn du den Finger auf eine wunde Stelle hebst, etwas, das nicht sauber läuft, dann kann es sein, dass du relativ schnell ein Haus weiter musst, weil du die Leute strafst. Ich weiss nicht, habe ich es einmal erzählt, ich habe einen kennt von der Mission, einen Missionarssohn. Der war bei den Flügern, also zu den Flügerherren, zu den Helikopterpiloten bei der Armee. Und die Ausbildung kostet 2 Millionen, bis der fertig ist. Und ganz kurz vor dem Schluss haben sie ihm gesagt, er könnte Warpackung gehen. Und dann fragt er, warum. Und dann sagen sie, ja, wegen der Noten. Und dann sagt er, jetzt lügt er. Ich habe überall immer die besten Noten gehabt. Das können nicht Noten sein, sagen wir die Wahrheit. Und dann haben sie ihm gesagt, du passt nicht ins Team. Das Team ist immer wieder trinken, etwas machen. Er war geheiratet und ist immer, wenn er frei hatte, ist er rein zu der Familie und zu den Kindern. Und dann haben sie ihn observiert. 2 Millionen Ausbildung und dann haben sie gesagt, tschüss, du kannst gehen. Etwas von dem, wo die Gerechtigkeit nicht mehr da ist, wo die besten Leute, darf ich so sagen, observiert werden. Aber ich will da nicht den Stab brechen, das sind andere Mechanismen, die wir nicht können und nicht können beeinflussen können. Darum, weil sie die Armen unterdrücken und nehmen von ihnen hohe Abgaben und Korn, soll ihnen die Häuser, die sie bauen haben, sollen nicht drin wohnen. Und jetzt kommt das Gericht, das er aufzeigen und da fängt es wieder an mit den Armen unterdrücken. Wie schnell passiert das? Und wie manchmal haben wir da vielleicht selber schon die Hand geboten, dass andere unterdrückt worden sind oder ausgebeutet worden sind. Und da will Gott auch immer wieder, dass wir da als Christen oder als Gläubige einfach andere Signale weitergeben und anders unterwegs sind. Es ist nachher eine Wehklage, hasset das Böse, zuerst wieder Vers 14, suchet das Gute, nicht das Böse, auf das ihr leben könnt, so wird der Herr, der Gott Zebaoth, bei euch sein, wie ihr rühmt. Sie sagen, er ist bei ihnen, und jetzt tut er so aufrufen und sagt, suchet das Gute und tut ihm nachjagen, und dann werdet ihr unter dem Segen, unter der Führung Gottes sein. Darum so spricht der Herr, Vers 16, wieder der Gott Zebaoth. Es ist interessant, dass es da immer unterstrichen ist, der Herr, der Gott Zebaoth, das ist eine Zusammenfassung vom Gottesbegriff im Quadrat. Er wird in den Gassen Wehklagen sein und auf allen Straßen wird man sagen, wehe, wehe. Gehen wir nicht wieder einer gleichen Zeit entgegen. Das da ist ein kleines Müsterli gewesen. Deportation nachher in die assyrische Gefangenschaft, Deportation in die babylonische, nachher im Römischen Reich, das sind alles Vorläufer gewesen. Und jetzt gehen wir auf das zu, wo nachher der Antichrist sein Reich wird aufstellen. Und dann sehen wir das nachher in einem ganz anderen Ausmaß, wie das Wehklagen wird sein, wie es in der Offenbarung 17 und 8 so uns beschrieben ist. Wir haben das gesehen miteinander. Jetzt im Vers 18 kommt es weh denen, die des Herrn Tag herbei wünschen. Was soll er euch? Denn des Herrn Tag ist Finsternis und nicht Licht. Das Volk hofft, dass wenn der Tag des Herrn kommt, dass er ihnen zum Sieg wieder verhilft. Er hat ihnen immer geholfen, wieder im Buch Richter, wenn sie im Elend in der Not drin sind, haben sie ihn angerufen und er ist wieder gekommen. 7-mal. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf und der Herr hat ihm geholfen. Und sie haben das Gefühl, es läuft auf dieser Schiene weiter. Und jetzt muss ihnen Gott sagen, der Tag des Herrn wird ganz ein massives Gericht sein über die ganze Welt. Da wird nicht mehr Freude sein, da wird nicht mehr ein Aufschauen sein. Und wir wissen es aus der Geschichte, dass das Volk Israel ihn nicht wird anrufen und darum wird er erst ins Kampfgeschehen eingreifen, wenn sie als Nation völlig besiegt sind. ist kürzlich ein Bericht im NAI, wo sie ein bisschen darüber gelacht und gespottet haben. Dann gesagt, die Araber haben gesagt, in 20 Jahren gibt es uns nicht mehr. Aber das ist kein Problem. Also wir haben die beste Armee, wir sind am besten ausgebildet, am besten ausgerüstet und so weiter. Und ich muss sagen, wenn ich in die Bibel schaue und Gott nicht würde eingreifen, wäre das so. Jetzt von der Jahrzahl kann ich es nicht sagen, wie schnell das kommt, aber es läuft auf die Schiene raus, dass Gott wird eingreifen, Jesus ins Kampfgeschehen, weil sie werden in Jerusalem werden sie Güter der Israeli verteilen. Das heisst, das ist ein besiegtes Land. Und dann wird er ins Kampfgeschehen eingreifen und das Ganze ändern. Er tut nachher im Vers 19 wieder bildhaft etwas darstellen, sagt er gleich wie, wenn jemand vor einem Löwen flieht und einem Bär begegnet ihm und er kommt in ein Haus und lehnt sich an die Wand und wenn er sich an die Wand abstützt und sagt, hast du gerade noch geschafft, beißt eine Schlange. Also das heisst, Gott zeigt ihnen da, Schicksal oder das Unglück, das Gericht wird euch einholen. Ihr könnt dem nicht mehr entweichen, ihr könnt dem nicht weggehen. Und jetzt komme ich zum letzten Abschnitt, der für mich eigentlich fast der tragischste ist, weil da Gott über ihre Feierlichkeit, sie haben ja sogar noch mehr gemacht, wie er das vorgeschrieben hat im Alten Testament. Sie haben nicht nur die 7 grossen Feieranlässe gehabt pro Jahr. Und jetzt sagt er da, ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tut weg von mir das Geblär deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und so weiter. Was tut er da ansprechen? Ihre Zusammenkünfte, ihren Gottesdienst. Und sagt, tut das weg. Ich mag es nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Wo ist das Problem? Sie tun nicht mehr nach der Bibel handeln. Sie haben wohl noch ihre Zusammenkünfte. Nach aussen ist die Liturgie noch da, die Rituale sind noch da. Aber innerlich haben sie längstens mit dem Gott abgeschlossen. Von ihm wollen sie nichts mehr, sie haben nichts mehr. Das ist keine Beziehung mehr. Er hat nichts mehr zu sagen. Sie haben einfach noch die Form behalten, ein Stück weit, und können damit noch die Leute an den Stangen behalten. Jetzt bin ich mir bewusst, dass ich da vielleicht etwas Heikles mache wieder, aber ich will es gleich machen, einfach um eine von diesen Gefahren aufzuzeigen. Die Bethel-Musik, die von Amerika wieder rüberkommt, die haben in Kalifornien das gestartet und die haben dort in relativ kurzer Zeit haben sie in Amerika 3,5 Millionen Anhänger von dem. Das ist etwas extrem Charismatisches. Sie haben eine Bibelschule ins Leben gerufen und dort sind bereits 13'000, die das abgeschlossen haben. International wohlverstanden. Und jetzt komme ich zum Punkt. Sie tun dort Apostel und Propheten ausbilden. Und die Apostel und Propheten sind überall, wo sie herkommen, sind sie die oberste Stufe. Also so Prediger wie ich oder wie wir sind, die sind ihnen unterordnet. Das ist ganz klar, die Hierarchie ist gegeben. Und wenn der Prediger oder einer von der Gemeinde nicht auf die Apostel oder Propheten hört und auf ihre Worte eingeht, dann werden dem seine Gebete von den Engeln nicht mehr auf zum Vater gebracht, sondern die Engel tun die gerade vernichten, die Gebete. Das sind einfach Sachen, wo man sagt, hey, wo stehen wir da? Was läuft da? Und jetzt die Apostel und Propheten, die da ausgebildet werden, woher kommen die die Kräfte über zum Teil? Die gehen Grab suchen. Das heisst, von ihren Vorgängern legen sie sich auf die Gräber und den Grabstein umfassen und den Geist durch die Erde aufsaugen, dass der sie erfüllt mit der Gegenwart Gottes. Und das ist eine Schiene, die jetzt bereits auch Deutschland gut erreicht hat und ich denke, es wird nicht mehr sehr lange gehen, ist sie ja bei uns. Warum? Weil wieder das Krankenheilen und all das ist ein zentrales Thema. Also Kranke gibt es eigentlich nicht mehr in der Gemeinde. Und sonst ist etwas faul. Weil der Herr Jesus hat selber, als er unterwegs war, Matthäus 12, Vers 15, es folgte ihm eine grosse Menge und er heilte sie alle. Dann haben sie gesagt, wir haben die gleiche Macht. Wir haben die gleiche Kraft und den gleichen Auftrag. Jeder, der zu uns kommt, der muss geheilt werden. Manuel, es tut mir leid, dann wirst du in einer Weile keine Arbeit mehr haben. Du kannst ja dann vielleicht zu uns kommen in der Verkündigung. Nein, Spass beiseite. Einfach, das ist eine von diesen Schienen. Und sie tun mit auch Musik tun sie das unterstreichen. Und da tut einer von denen verantwortlich, und auch das hat mich wieder ein bisschen aufhorchen, der sagt, Bill Johnson selbst ist sich der Wirkung von Musik sehr bewusst. Musik umgeht alle intellektuellen Barrieren. Und wenn die Salbung Gottes auf einem Song liegt, dann werden die Menschen anfangen, Dinge zu glauben, die sie durch Lehren nicht glauben würden. Dies macht er umso deutlicher in seiner Aufforderung an die Musiker in seiner Kirche, sich die Gemeinde in 5 Jahren vorzustellen. Christen sollen ihre Glaubenssätze in die Musik einarbeiten, sodass die Gemeinde durch die Musik auf den Pfad kommt, den sie haben wollen. Und heute sind wir ein bisschen auf dieser Schiene am Engemort. Und da möge es Gott auch bewahren. Nicht, dass über uns einmal das Urteil müsste sein, ich mag es nicht mehr hören, das Geplär deiner Lieder. Also, den Morgen bin ich erfreut, das darf ich sagen, das ist ganz eine andere Schiene. Es waren schöne Lieder, erbauende Lieder, ermutigende Lieder, und Gott möge sie da drin bewahren. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, dass wir dein Wort haben dürfen. Und auch wenn das wieder ein ernster Abschnitt war, wo wir einfach auch dein Werben sehen um deine Gemeinde, um dein Volk. Herr Jesus, du bist bis heute gleich geblieben. Du bist auf die Erde gekommen. Du hast eine Erlösung vollbracht. Du hast uns den Himmel geöffnet und wir haben freien Zugang zu dir. Wenn das allgemeine Priestertum, wo jedes zu dir kommen kann. Herr Jesus, danke dir für all die Vorrechte, für all das, was wir von dir und durch dich bekommen haben. Danke, dass du aber auch mich, jedes Einzelne, aber auch uns als Gemeinde bewahren, dass wir da auf falsche Fährte kommen, dass wir da in Sachen einrutschen oder abdriften, die nicht mehr dir sind und nicht von dir sind, dass wir von deinem Wort abweichen. Lass du uns dein Wort immer lieber werden und dass wir immer wieder in all unseren Fragen dich suchen und bei dir auch Antwort bekommen. Segne du jedes auch im weiteren Verlauf von dem Tag. Amen.